Ja, vielen Dank, lieber Andi, und vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf heute Morgen. Ich freue mich, schön euch zu sehen, ihr Lieben. Und lasst uns noch kurz beten zu Beginn. Vater, wir danken dir einfach für all das Gute, was wir heute Morgen schon gehört haben. Danke für all diese humanitäre Hilfe, die wir leisten können. Danke für den Blick auf dich, Jesus. Du bist wirklich größer als all die Dinge und die Umstände dieser Welt. Danke, dass wir wissen dürfen, du hast alles in deiner Hand und wir wissen, dass wir in deiner Hand sind und wir wissen, dass wir auf eine großartige Zukunft zugehen, auf eine Ewigkeit mit dir und bei dir. Und deshalb dürfen wir Kraft schöpfen, vom Himmel her auf die Erde blicken, einfach das weitergeben, was du Gutes uns gibst und wir dürfen es weitergeben an die Menschen, denen es schlechter geht als uns. Danke, dass du auch jetzt hier unter uns bist, auch im Stream. Und danke, dass du mit deinem guten Heiligen Geist jetzt zu jedem von uns ganz persönlich sprechen willst. Wir laden dich ein, Herr, wir laden dich herzlich ein, Heiliger Geist. Wir heißen dich willkommen als der Herr der Gemeinde und als unser persönlicher Herr. Und sprich jetzt zu uns in Jesu Namen. Wir danken dir. Amen. Ja, ihr Lieben, es sind stürmische Zeiten. Aber wenn die Dunkelheit dunkler ist, dann scheint das Licht umso heller. Amen. Und deshalb dürfen wir auch jetzt auf Jesus schauen. Und ich will euch heute Morgen einfach mal mitnehmen in eine Bibelstelle, die mich in meinem Leben immer wieder angesprochen hat. Und ich habe die Predigt überschrieben, gib Jesu Liebe weiter. Und wir schauen mal hinein, wenn du eine Bibel dabei hast oder dann darfst du gerne aufschlagen. Ich lese einige Verse aus Johannes 4, eine bekannte Stelle. Und ich fange einfach mal an ab Vers 1. Hier heißt das, als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern nur seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also wir müssen uns bewusst machen, damals war das Land Israel ja geteilt und es gab einige Bereiche und ein großer Teil war sozusagen der südliche Teil, das war Judäa, dort war Jesus gerade und er zog jetzt wieder in den nördlichen Teil, den kleineren Teil nach Galiläa, weil er merkte, dass die Pharisäer, die waren ja damals, sage ich jetzt mal, nicht die größten Fans von Jesus, die wollten ihn so etwas unter Druck setzen und Jesus sagte, okay, dann ziehe ich jetzt weiter. Jetzt kommt eine spannende Stelle. In Vers 4 heißt es, Jesus, er musste aber dabei durch Samarien reisen. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch alles schon mal in Israel war. Ich denke, das waren wahrscheinlich einige, aber wenn du noch nie dort warst, dann musst du dir kurz bewusst machen, damals war, wie gesagt, der südliche Teil Judäa, der nördliche Teil war Galiläa und zwischen diesen beiden Teilen, westlich vom Jordan, gab es einen kleinen, relativ dünnen Streifen. Das war eine Gegend, die hieß Samarien. Und in Samarien lebten damals keine jüdischen Menschen, sondern es war, man könnte sagen, ein Mischvolk. Also über viele Zeiten und Generationen und Jahre haben sich dort Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen vermengt, haben geheiratet, haben wieder Nachkommen gezeugt und das waren die Samariter, die wohnten in Samarien. Wichtig ist, dass wir jetzt eins im Hinterkopf halten, die damaligen gläubigen Menschen, also zum Beispiel die Pharisäer, die wären niemals durch Samarien gegangen, denn es war sozusagen eine Spannung, ein Konflikt zwischen diesen. Also sie guckten von oben herab und sagten, das sind ja gar keine wirklich Gläubigen, das sind ja einfach die Samariter. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben, da halten wir uns fern. Es kommt ein zweites dazu, was erstaunlich ist an dieser Stelle. Wenn ihr schon mal irgendwann in Israel wart oder so ein bisschen die Geografie kennt, ich selbst war vor vielen Jahren einmal dort, und dann fließt etwas weiter östlich von dieser ganzen Gegend, fließt der Jordan. Und die meisten Menschen, die damals vom Süden in den Norden oder vom Norden in den Süden wollten, die liefen entlang des Jordans. Ich bin selbst einmal diese Strecke einige Kilometer gelaufen. Warum? Weil es zum einen eine sehr, sehr schön ausgebaute Wegstrecke war, eine Handelsstraße. Zum anderen war es unter kühlen Bäumen direkt am Fluss, also wunderbar zu laufen. Samarien hingegen war eine furchtbare Wüstengegend. Und das muss man ein bisschen wissen im Hinterkopf, um diese Stelle halbwegs in ihrer Dramatik verstehen zu können. Denn jetzt kommt dieser kleine Vers 4, er, also Jesus, musste aber durch Samarien reisen. Und wenn ihr das, was ich gerade gesagt habe, im Hinterkopf habt, dann müssten wir jetzt eigentlich sofort anhalten an dieser Textstelle und sagen, wie? Warum um alles in der Welt, Jesus, bist du durch Samarien gegangen und nicht weiter östlich an diesem wunderbaren Jordan entlang? Und warum bist du als gläubiger, damalig gläubig, strenggläubiger Mensch jetzt durch diese Gegend gegangen, die doch von allen anderen gemieden wurde? Und ihr könnt gerne mal in eure Bibel schauen, da steht dort wirklich dieser schöne Satz, er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war dort ein Brunnen, der Jakobsbrunnen, und weil Jesus nun müde war von der Reise, Klammer auf, es war eine unglaublich heiße Region, Wüste, setzte er sich an einen Brunnen. Es war aber um die sechste Stunde. Die sechste Stunde war die Mittagszeit. Noch einmal, wenn ihr irgendwann mal in eurem Leben in Israel wart oder mal hinkommt, ich kann euch nur Mut machen, macht das mal, dann werdet ihr merken, in der Mittagszeit hältst du das dort kaum aus. Als wir damals mit einer Reisegruppe unterwegs waren, da bekamen wir jedes Mal, wenn wir aus dem Bus herausgingen, eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt von der Reiseleitung. Jedes Mal. Und die sagten, trinken, austrinken, bis ihr wieder reinkommt in den Bus, bitte austrinken. Wir haben schon so viele Menschen gehabt, die komplett dehydriert sind. Weil es hat einfach 35, 38 Grad. Die Sonne knallt konstant und man merkt es gar nicht so schnell. Kippst du um und hast einen Kreislaufkollaps. Jetzt sitzt also Jesus in einer Gegend, die von allen damals nicht gemocht, sondern sogar gemieden wurde, in einer Wüstengegend, um die Mittagszeit an einem Brunnen. Er hatte keine Reiseleitung, ne, die ihm die Flaschen in die Hand gedrückt haben. Er musste selbst schöpfen am Brunnen, den Jakob damals schon gegraben hatte. Und jetzt wird es spannend. Vers 7, da kam eine Frau aus Samarien, um an diesem Brunnen Wasser zu schöpfen. Jetzt müssten wir schon wieder eigentlich stutzig werden und sagen, wenn wir die Kultur kennen, warum? Um alles in der Welt kam jetzt zur glühenden Mittagshitze eine Frau alleine zu diesem Brunnen. Auch das war vollkommen ungewöhnlich, denn es ging niemals alleine jemand dort einfach so hin. Und wenn jemand dorthin ging, dann in der Regel mit mehreren zusammen und das nicht in der Mittagshitze, sondern früh am Morgen, wenn es noch kühl war oder notfalls spät am Abend, wenn es wieder kühl war, aber doch nicht mittags um 8, also um 12 Uhr bei 38, 40 Grad Hitze alleine. Wenn der Weg dann doch ein bisschen länger ist und das Wasser nicht schnell genug vorhanden ist und du kollabierst, dann war es das eventuell. Bei 40 Grad in der Wüste. Jetzt kommt also diese Frau zu Jesus. Und jetzt passiert das Dritte, wo wir komplett stutzig werden müssten, wenn wir die Kultur kennen. Denn jetzt heißt es, Jesus sprach zu ihr. Jetzt spricht Jesus diese Frau an diesem Brunnen mittags auch noch an. Jetzt sagen wir natürlich als Mitteleuropäer, naja, also ich meine, ich habe gestern vielleicht auch irgendjemand angesprochen, ne? Vielleicht beim Einkaufen, Entschuldigung, wissen Sie, wo die Nudelsuppe ist? Ja, hier hinten rechts, oh danke, ja. Also in unserer Kultur ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn ein fremder Mann eine Frau anspricht und vielleicht um einen Gefallen bittet, aber ihr müsst euch bewusst machen, in der damaligen Kultur war das ein komplettes No-Go. Das gab's überhaupt nicht. Du konntest nicht als Mann eine fremde Frau ansprechen. Das ging nicht. Das war komplett undenkbar. Die Trennung zwischen den Geschlechtern oder Männern und Frauen damals war extrem, extrem. Und man sprach schon gar nicht eine fremde Frau einfach an. Aber Jesus tut's. Jesus spricht, gib mir zu trinken. Er spricht sie nicht nur an, sondern er bittet sie auch noch um einen Gefallen. Ein Jude in Samarien, in einer Region, die komplett gemieden wurde, zur glühenden Mittagshitze mit einer Frau alleine am Brunnen und Jesus bittet sie um einen Gefallen. Also ihr Lieben, ich befürchte, wir können in unserer Kultur das nicht nachvollziehen, wie extrem diese Geschichte eigentlich hier ist. Die Jünger von Jesus waren nicht mehr da, er war alleine. Sie waren einkaufen gegangen in die Stadt, heißt es hier. Und Jesus hatte diesen Showdown mit dieser jungen Frau aus Samarien ganz alleine. Jetzt kommt das Erste in der Geschichte, was nicht verwunderlich ist. Vers 9 heißt das nämlich, da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern, heißt das hier. Also jetzt kommt das erste Normale in der Geschichte, dass diese Frau sagt, also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Was ist denn mit dir los? Stimmt irgendwas nicht bei dir? Jesus sagt jetzt einen spannenden Satz. Er sagt zu ihr, wenn du erkennen würdest, die Gabe Gottes, die ich für dich habe, und wer es ist, der dir zu dir spricht, gib mir zu trinken. So bätest du mich und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Also jetzt merken wir, okay, das ist keine ganz normale Geschichte. Ne? Hier geht es nicht nur um Wasser und um ein bisschen irgendwie Hilfestellung, sondern Jesus hatte mit dieser Begegnung einen ganz besonderen Plan. Jesus musste aber durch Samarien reisen. Ich persönlich bin überzeugt, er musste durch Samarien reisen, weil der Heilige Geist ihn genau zu dieser Frau als Schlüsselperson führen wollte. Suche das Haus des Friedens, sagt Paulus manchmal. Und wenn du das Haus des Friedens gefunden hast, dann verkündige dort das Evangelium. Und weil das Haus des Friedens einfach aus Menschen bestand, die Träger des Evangeliums werden, wird das eine Multiplikation werden für diese Gegend. Suche das Haus des Friedens. Und ich glaube, der Heilige Geist wusste, dass in dieser Region Samarien, egal was die damaligen Menschen darüber dachten und ob sie die mochten oder nicht, es waren geliebte Menschen Gottes. Und Gott, der Heilige Geist, schickte Gott, Jesus, den Sohn, durch diese Wüste. Er sagte, okay, Jesus, du bist nicht gekommen, um dir dienen zu lassen, sondern du bist gekommen, um zu dienen. Und jetzt musst du eben auch mal durch einen schwierigen Moment hindurch, nämlich durch diese Wüste. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, dann geht es mir persönlich mitten durchs Herz und ich denke mir, wow, was für ein Geschenk, oder? Dass Gott auch zu uns gekommen ist. Dass er auch zu dir und zu mir gekommen ist. Vielleicht war das nicht in der Wüste, vielleicht war das nicht in der Mittagshitze, aber was für Wege hat der Heilige Geist und Jesus manchmal auf sich genommen, um uns zu erreichen, ne? Um uns nachzugehen in unserer Gottesferne, um uns nachzugehen in unserer ganzen Ablenkung, in unserem Schund, den wir in unserem Leben so haben, rund um die Uhr. Und er hat sich den Weg gebahnt, er war sich nicht zu schade, er hat sich hindurchgekämpft und er hat sich auch zu dir und zu mir an den Brunnen gesetzt und hat gesagt, hey du, darf ich mal mit dir reden? Was für ein Geschenk, dass nicht wir ihn zuerst gesucht haben, sondern er hat immer erst dich und mich gesucht. Ne? Niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn, sagt Jesus. Und dieser große Tag, ja, dieser Volltreffertag, im Leben dieser Frau war genau dieser Tag, als der lebendige Christus sich zu ihr an diesem Brunnen setzt. Er wusste, sie wird kommen. Sie wird kommen. Jetzt sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, ne? Sie hat es noch nicht verstanden gehabt, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben, das zu einer Quelle wird in dir. Lebendiges Wasser. Von was spricht jetzt Jesus? Lebendiges Wasser. In Johannes 7 sagt Jesus einmal, dass das lebendige Wasser der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist. Gott selbst, den er uns als Gabe in unser Leben geben will. Jetzt merken wir schon in dieser Geschichte, vermengen sich jetzt zwei Dinge. Zum einen spricht Jesus über das natürliche Wasser, das so wichtig war, damit die Menschen dort leben konnten, überleben konnten. Uns ist oft gar nicht bewusst, wie wichtig Wasser zum Leben ist. Ist euch bewusst, dass wir als Mitteleuropäer jeden Tag etwa 130, 150 Liter Wasser verbrauchen, jeder von uns? 130 Liter jeden Tag. Sauberes Trinkwasser. So viel haben wir, dass wir es nicht mehr realisieren. Wenn wir morgens diesen Hahn aufdrehen, es fließt. Es fließt in 99% der Tage konstant, so wunderbar, dass du eine ganze Badewanne voll machen kannst, den Garten bewässern kannst, das wunderbare Motorrad oder das Auto damit putzen kannst. Es ist einfach da. Damals war es überlebenswichtig. Ein Tag nicht an diesen Brunnen gegangen, wäre das Ende gewesen. Denn da floss nichts. Kein Tropfen. Und Jesus kam jetzt und nahm dieses Bild und sagte, weißt du, liebe Frau, dir ist bewusst, wie wichtig dieses Wasser für dich ist. Ohne dieses Wasser ist dein Leben nicht mehr möglich. Es ist trocken, es ist wüstig, es ist spröde. Da geht nichts mehr, wenn du nicht kommst und dieses Wasser holst. Das ist das Ende für dich. Und dieses Bild greift Jesus jetzt auf und sagt, weißt du, ich würde dir ein Wasser geben, das zu einer Quelle in dir wird, das aus dir heraussprudelt und das nicht nur deinen äußeren körperlichen Durst löscht, sondern es würde deine Seele satt machen. Für alle Ewigkeit. So ein Wasser, sagt Jesus, würde ich dir geben, wenn du mich darum bitten würdest. Wow. Hey, ich glaube, wir realisieren oft gar nicht, wie gerne Jesus sein Lebenswasser weitergeben würde. Er würde sagen, kommt, ich werde niemanden wegstoßen, der zu mir kommt. Niemanden, nicht eine Person. Kommt zu mir, bittet mich. Wer mich bittet, dem werde ich geben. Diese Zusage gilt bis heute für alle Menschen auf dieser Erde. Für alle. Für unsere Nachbarn, Kollegen, für unsere Freunde, für alle. Sie gilt, egal in welchem Land, sie gilt. Und Jesus macht es an diesem kleinen Beispiel deutlich und sagt zu dieser Frau, wenn du wüsstest, was ich habe, du würdest mich sofort bitten. Die Frau hat es immer noch nicht so ganz verstanden. Ne? Wie auch, hat sie ja noch nie zuvor erlebt, so etwas. Jetzt sagt sie, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Der Brunnen ist so tief. Woher willst du denn jetzt lebendiges Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Klammer auf, ich verstehe es nicht, Jesus. Das ist gut, ne? Dass Gott durch seinen guten Heiligen Geist es uns immer auch wieder erklärt. Ne? Und vielleicht triffst du und ich, vielleicht treffen wir auch in unserem Leben ab und zu Menschen, denen wir so ein bisschen beim Schöpfen helfen dürfen. Wo wir ein bisschen erklären dürfen, hey, ich helfe dir, dass du diesen Jesus wirklich besser kennenlernst. Und dann darfst du ihn bitten und er wird dir geben. Jetzt sagt Jesus weiter, wer von diesem Wasser trinken wird, der wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in alle Ewigkeit hinein nie mehr durstig sein. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird aus ihm heraus eine Quelle des lebendigen Lebens werden. Also noch einmal, ich habe extra mal so ein kleines Gefäß mitgebracht, ist nicht ganz leicht. So oder so ähnlich sahen diese Gefäße damals aus, als diese Frau an diesem Brunnen war. Ne? Manchmal hatten sie zwei Hänge links und rechts, weil sie oft auch auf dem Kopf getragen wurden. Aber diese Menschen damals mussten mit solchen ähnlichen Gefäßen jeden Tag zu diesem Brunnen laufen, jeden einzelnen Tag. Da waren keine 130 Liter Wasser drin, um den Garten zu bewässern. Da waren vielleicht 3 Liter Wasser drin oder 4. Und das musste reichen. Bis zum nächsten Tag. Und dann kamen sie wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag wieder und am übernächsten Tag wieder ihr ganzes Leben lang. Ist es nicht so, dass wir Menschen es auch manchmal versuchen mit unserem geistlichen Wasser, oder? Wir suchen uns Zisternen, sagt einmal das Wort Gottes, die nicht halten. Rissige Zisternen, Ablenkung, oberflächliche Freude, Konsum, irgendwelche Stoffe in unserem Leben, Alkohol, was auch immer was, das uns kurzfristig Lebensglück verspricht. Kurzfristig, aber am nächsten Tag musst du wiederkommen. Und am übernächsten Tag musst du wiederkommen. Und am übernächsten wieder, dein ganzes Leben lang. Und letztlich wirst du sogar abhängig von vielen Dingen. Du bist dann einer, der muss kommen zum Tanken jeden Tag. Und Jesus sagt, weißt du, ich will dich frei machen. Ich will dir etwas geben, was aus dir heraus eine solche Quelle wird, dass du nicht mehr kommen musst. Im Gegenteil, jetzt sagt er zu ihr, du Frau wirst eine Quelle werden, aus der das Wasser herausbricht. Du wirst nicht mehr die Quelle brauchen, du wirst die Quelle sein, weil der Geist Gottes in dir diese Quelle eröffnen wird. Hey, ist das nicht großartig, dass Gott dich und mich mit etwas beschenkt hat und auch immer wieder beschenkt, wo er sagt, ich will nicht, dass du abhängig bist von diesen Oberflächendingen, dass du jeden Tag irgendwo zum Tanken musst, sondern er sagt, ich will dir eine Quelle eröffnen, Wasser des Lebens. Und jetzt kommt das fast Verrückte daran. Du selbst, sagt Jesus, darfst eine Quelle werden, wo andere tanken, an dir und mir. Ich glaube, uns ist das manchmal gar nicht so bewusst. Ne? David sagte schon im Alten Testament, mein Kelch fließt über. Das heißt, wenn unser Kelch vollgetankt ist, wenn das Wasser des Lebens in dir und mir sprudelt, dann soll es nicht nur irgendwo ein kleines Rinnsal sein. Ne? Das passt auch zum Ölwechsel. Wir sollen nicht ein Rinnsal in uns tragen, wo wir jeden Tag froh sind, dass irgendwo noch ein Rest da ist. Ne? Sondern Jesus lädt auch dich und mich ein und sagt, werde voll mit Geist. Werde voll mit Geist. Ich habe am letzten Donnerstagabend schon über das Thema, also nicht dieses Thema, aber über das Thema Heiliger Geist ein bisschen gesprochen, weil ich merke, dass der Geist Gottes mir das zurzeit extrem aufs Herz legt, dass er uns, glaube ich, zuruft und sagt, werdet voll des Geistes. Das ist nicht ein Nebending, was eine Option ist für ein Add-on, wenn wir zufällig Lust haben. Nein, er sagt, werdet voll, wie willst du und ich, wie wollen wir in schwierigen Zeiten bestehen, wenn wir nicht voll des Geistes sind? Dann fallen wir schnell wieder zurück und gehen doch wieder zu den Brunnen im Alltag und tanken allen möglichen Schrott. Weil eben die Quelle ganz schwach ist. Aber das Schöne ist, dass der Heilige Geist dir und mir sagt, hey, ich will dich erfüllen. Ja, ich will dich erfüllen. Werdet voll. Besauft euch nicht voll süßen Wein, sagt Paulus. Auf dem folgt ein unzüchtiges Wesen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Er sagt, werdet voll des Geistes. Jetzt wird es nochmal spannender, ihr Lieben. Jetzt kommen wir schon so Richtung Finale der Geschichte. Jetzt plötzlich checkt diese Frau, wow, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie das geht, aber sie sagt, Herr, wenn das so ist, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr kommen muss und dürste. Gib mir dieses Wasser. Und jetzt baut Jesus vorher nochmal einen kleinen Zwischenschritt ein. Er will es ihr geben, ne? Aber Jesus ist ja so großartig, ihr Lieben, ich bin immer wieder so fasziniert. Weil Jesus einfach der beste Pädagoge ist, den die Welt jemals gesehen hat. Davon bin ich überzeugt. Der beste Paideio, wie es im Griechischen einmal heißt. Und jetzt sagt er zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und dann komm wieder her. Die Frau war plötzlich völlig geschockt und sagte, du sprichst, ich soll meinen Mann rufen, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet, Frau. Wenigstens bist du richtig ehrlich, das ist schon toll. Dann können wir miteinander weitergehen. Ne? Wir müssen manchmal so Jesus erst ehrlich werden, bevor er mit uns weitergehen kann. Wenn wir uns selbst betrügen und ihm etwas vormachen, dann muss der Paideio manchmal noch ein paar kleine Extrarunden gehen. Aber die Frau war extrem ehrlich. Sie sagte, du hast recht, ich habe keinen. Und Jesus sagt zu ihr, 5 Männer hast du gehabt, aber den du jetzt hast, das ist auch nicht deiner. Du hast recht. Geantwortet. Und wisst ihr, das bewegt mich in dieser Geschichte auch, weil wir doch sofort wieder dazu tendieren und plötzlich ist bei uns so eine Schublade auf und wir denken, ach, guck mal an, ach, da war also einiges in ihrem Leben anscheinend nicht so gut, gell? Naja, ihr kennt diesen Spruch, ne? Wenn wir mit einem Finger wohin zeigen, zeigen mindestens 3 Finger zurück, gell? Also das heißt, Jesus hat dieser Frau keinen Vorwurf gemacht, null. Er hat diese Stelle einfach nur verwendet, hat gesagt, schau mal, ich kenne dich. Ich kenne dich und ich liebe dich trotzdem. Ich weiß, mit was du alles versuchst, dein Leben zu füllen und irgendwie ein bisschen Glück hineinzubringen. Und Klammer auf, lass uns mal ehrlich sein. Ist es nicht auch so, dass in unserem Leben wir all diese Dinge versuchen, egal ob es der übermäßige Konsum ist, das Bestellen ohne Ende, der Alkohol, bei manchen ist es vielleicht die Süßigkeiten, die wir in uns hineinstopfen, oder auch, wie in dem Fall, die sexuellen Dinge. All diese Dinge sind doch letztlich der Versuch, irgendwo im Herzen glücklich zu werden. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass Jesus uns dafür nicht verurteilt. Er hat auch diese Frau nicht verurteilt. Im Gegenteil, er ist doch die Liebe. Ich durfte gestern bei dieser wunderbaren Hochzeit darüber sprechen. Er ist doch die Agape. Die Agape, die niemals etwas vorwirft, die niemals ans Ende kommt, die alles erträgt, die alles verzeiht, die alles tut. All das ist doch er. Er liebt dich und mich viel mehr. Er kommt nicht, um uns anzuzeigen. Er kommt, um uns frei zu machen. Er kommt nicht, um zu sagen, schau mal, wie schlecht das ist, sondern er kommt, um uns das Bessere anzubieten. Wasser des Lebens. Hey, ich habe so den Eindruck, dass Gott vielleicht auch heute Morgen zu einigen, die hier sind oder zusehen, sagt, lass doch die Tümpel. Geh doch nicht zu diesen Dingen, die dich niemals wirklich glücklich machen werden. Geh doch zu ihm und sag, Herr, ich bin trocken. Meine Quelle ist trocken. Ich bin ehrlich, ich bin trocken. Ich brauche Heiligen Geist. Warum tun wir denn die Dinge, die uns nicht gut tun? Nicht, weil wir uns selber gern zerstören, sondern weil wir nichts anderes in diesem Moment sehen als Hoffnungsträger. Dann mache ich dir Mut, schau doch auf Jesus und sag, Jesus, du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Du hast uns das lebendige Wasser versprochen. Ich fühle mich gerade leer und trocken. Ich brauche dein Wasser. Und er wird es dir geben. Jesus sagt, er wird es geben. Wird dir der Vater seinem Kind eine Schlange geben oder einen Stein, wenn er ihm etwas Gutes bittet, sagt Jesus. Nein. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel dir und mir und uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten? Die Frau hat es verstanden. Sie hat es jetzt verstanden. Sie merkte plötzlich, hey, der mit mir spricht, das ist kein normaler Mensch. Und plötzlich realisiert sie und sagt ihr ab Vers 25, spricht nun die Frau zu ihm, ich weiß, dass eines Tages der Messias kommt, der auch Christus heißt. Und wenn er kommt, dann wird er uns all das doch verkünden. Und da war vielleicht noch ein Restzweifel bei dieser Frau, ne? Sie verwendet jetzt diese beiden großen Worte, Messias, das hebräische Wort für den Gesalbten. Und sie verwendet das Wort Christus, das griechische Wort für den Gesalbten. Und sie sagt, ich habe das schon gehört. Ich habe das schon gehört, der wird kommen. Und Jesus sagt, ich bin's, der mit dir spricht. Was für ein Tag, ihr Lieben. Wenn der Messias und der Christus zu dir persönlich nach Hause kommen und sich an deinen Tisch mit dir setzt, ne? Und er hat es gemacht bei all euch. Sonst wäre er nicht hier. Und wenn jemand hier ist heute Morgen oder zuseht, der sagt, ich habe das noch nicht so richtig erlebt. Ich habe es noch nicht so 100% verstanden. Das sind noch eine Restfragezeichen offen. Dann mache ich dir Mut. Lade ihn ein in dein Leben. Sag Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Herz. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Wie soll ich ohne deine Hilfe von diesem ganzen Zeugs wegkommen? Ich krieg's nicht hin. Und er sagt, kein Problem. Dafür bin ich gekommen. Ich werde die Gefangenen befreien. Dafür bin ich gekommen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Jesus. Die gibt's nicht. Ich bin's, der mit dir spricht. So, ihr Lieben, jetzt kommt der letzte Teil in der Geschichte. Und das ist jetzt für mich eigentlich der absolute Oberhammer. Da müsst ihr noch mal ganz kurz mit hineingehen und dann, glaube ich, werdet ihr diese Stelle genauso bestaunen wie ich. Jetzt kamen nämlich seine Jünger zurück. Die waren einkaufen. Die hatten wieder mal den besten Moment verpasst, ne? Ging ihnen öfters mal so. Aber Jesus hatte mit dieser Frau wirklich eine so tiefe Begegnung. Sie hat verstanden, das ist der Messias, der mit mir spricht, der Christus. Der Gesalbte, der in der Lage ist, weil er der Gesalbte ist, auch seine Salbung weiterzugeben, auch den Heiligen Geist. Und jetzt passiert Folgendes, das müsst ihr euch mal reinsehen. Da ließ die Frau, Vers 28, ihren Krug stehen und rannte in die Stadt und sprach zu allen Leuten, kommt und seht, ich habe einen Menschen getroffen, alles, was er mir gesagt hat, war wahr. Kommt und seht, ob dieser nicht der wahre Christus ist. Da gingen sie alle in die Stadt hinaus und kamen zu Jesus. Das müsst ihr euch jetzt mal ganz kurz eine Minute bewusst machen, was das bedeutet. Wir hatten ein paar Verse vorher noch eine Frau, die alleine in der glühenden Mittagshitze an diesem Brunnen ging. Warum? Weil mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder in ihrem Ort wusste, dass in ihrem Leben einiges nicht so wunderbar gelaufen war. Und es gab wahrscheinlich Hunderte, die mit den Finger auf sie gezeigt haben. Und es gab wahrscheinlich auch einige, die mit bösen Worten auf sie geworfen haben. Und Klammer auf, in der damaligen Kultur wäre es auch nicht ganz üblich gewesen, wenn aus diesen Worten irgendwann Taten oder Steine gefolgt wären. Also ging diese Frau in der Mittagshitze bei 40 Grad alleine an diesem Brunnen jeden Tag und holte ihr Wasser, um zu überleben. Angst, Ablehnung, Furcht, Scham, all das war wahrscheinlich ihr täglicher Begleiter. Und jetzt plötzlich trifft sie Jesus. Das lebendige Wasser kommt auf ihr Leben. Sie wurde in diesem Moment wahrscheinlich schon richtig erfüllt von seinem Heiligen Geist. Davon bin ich persönlich überzeugt. Denn das, was jetzt passiert, ist übernatürlich. Jetzt heißt es nämlich, sie ließ ihren Krug stehen. Sie hatte wahrscheinlich nur einen. Sie ließ ihn stehen, rannte in die Stadt und sprach zu allen Menschen, kommt und seht, ob ich nicht den Christus getroffen habe. Diese Frau wird aus einer gerade eben noch vollkommen verängstigten, ausgebrannten, ausgestoßenen Person zu einer der ersten Evangelisten, die wir in der Bibel lesen. Eine Evangelistin. Ja, kennt ihr diesen Vers aus Jesaja 52? Wie lieblich sind die Berge, die die Füße der Freudenboten tragen. Die dorthin gehen, Gutes verkünden und rufen, das Heil unseres Herrn und Gottes ist nahe herbeigekommen. Dein Gott ist König. Diese Frau rannte jetzt in die Stadt. Ihre Angst war plötzlich weg. Meiner Meinung nach, weil der Heilige Geist sie mit einer solchen Gottesfurcht erfüllt hat, dass ihre Menschenfurcht dagegen plötzlich verschwand. Sie rannte in die Stadt und sagt allen, ich habe den Messias, den Herrn, getroffen. Kommt und seht. Und dann lesen wir in Vers 39. Es glaubten aber von nun an viele Samariter aus der Stadt an den Christus. Um dieses Wortes willen, was die Frau gesagt hat. Diese einfache, eben noch ausgestoßene Frau wurde zur ersten Evangelistin oder eine der ersten. Sie brachte plötzlich den ganzen Ort zu Jesus. Und dann lesen wir hier Vers 39. Viele glaubten an ihn, alle glaubten an ihn, weil diese Frau gesagt hat, kommt und seht, kommt und seht. Wisst ihr, ich will heute Morgen diese Botschaft nicht beenden, bevor ich dir zwei Dinge nochmal zurufen will. Das erste ist, mach dir doch immer wieder bewusst, Jesus hat mehr für dich. Er will nicht die abgestandenen Tümpel und die Abhängigkeiten dieser Welt für dich. Er will dich freimachen und sagen, ich habe Wasser des Lebens. Und ich kann dir nur Mut machen, wenn du heute hier bist, wir haben ja danach noch eine Gebetszeit, lass für dich beten, lass dich segnen. Komm zu Jesus, sag, ich brauche deine Fülle. Ich brauche neues Öl. Ölwechsel. Und vielleicht bist du auch im Livestream und sagst, ich habe diesen Glauben noch gar nicht persönlich erlebt, dann mache ich dieser Mut. Du darfst dich auch gerne an die Gemeinde und Gemeindeleitung hier wenden. Oder du betest zu Hause allein und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als mein Retter. Und ich brauche dich als den Erfüller mit diesem Wasser des Lebens. Und er wird es geben, sagt Jesus selbst. Und als zweites möchte ich euch wirklich nochmal Mut machen und sagen, bitte, bitte, lasst uns dann nicht am wunderbaren Brunnen stehen bleiben. Lasst uns nicht hängen bleiben in der Freude, dass wir jetzt unseren Krug ausgetauscht haben gegen eine Quelle, sondern Jesus hat doch in dir und in mir eine Quelle losgelassen und gezeugt, dass er sagt, jetzt geh bitte hin und werde zum Freudenboten für andere. Gib's weiter. Gib Jesu Liebe weiter. Das muss nicht mit wunderbaren theologischen Überzeugungen sein. Das muss nicht mit irgendeiner ausgefeilten Predigt sein. Das sind manchmal die ganz kleinen Dinge. Die kleinen Dinge, die du und ich weitergeben dürfen. Die Hilfe jetzt in der aktuellen Situation. Das freundliche Wort im Alltag. Ein Bibelvers, den du jemanden zurufst. Hey, ich habe das gestern Abend gesagt bei unserem Abendprogramm, wo ich gesagt habe, weißt du, das Schöne ist, du kannst beim Falschen nichts richtig machen und beim Richtigen nichts falsch machen. Das ist das Schöne. Weil wenn Jesus jemanden vorbereitet hat, dann fällt jedes Wort von dir, jeder Bibelvers, alle Ermutigung fällt dann auf guten Grund. Wenn der Grund und der Boden aber in diesem Moment nicht passt aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du eh nichts falsch machen. Dann ist es halt einfach nichts geworden. Aber ich glaube, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es kommt nicht leer zurück. Es vollbringt das, zu dem Gott es gesandt hat. Ne? Jesaja 55, 11. So soll es sein, mit jedem Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es gesandt habe. Hey, du bist und ich, wir sind Freudenbotschafter. Es gibt so viele Menschen, die jeden Tag an irgendeinem Brunnen hängen und Tag für Tag mühsam sich das Leben ein bisschen glücklicher machen. Lasst ihn doch mal wieder was zurufen. Jesus liebt dich. Du bist je und je geliebt. Hab keine Angst. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben, die euch vielleicht noch mal Mut machen kann, wie klein eine solche Samenkorn manchmal sein kann, das wir ausstreuen. Und was für eine wunderbare Frucht aus einem solchen Samenkorn manchmal hervorgeht. Ich möchte euch mal eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Muss ich gucken, wo ich es hingepackt habe. Und zwar schaut mal, diese Bibel habe ich geschenkt bekommen, als ich in der Schule war. Ich war damals geschätzt etwa 10, 11 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, wer mir die damals gegeben hat. Ich weiß nur, dass ich sie in der Schule damals erhalten habe. Sie stand bei mir im Bücherregal über 10 Jahre, ungelesen, ungeöffnet. Als ich junger Erwachsener war, studierte, kam ich in eine Art Sinnkrise und dachte über mein Leben nach. Und dann nahm ich diese Bibel aus dem Regal, fing an daran zu lesen und unterschrieb ganz hinten ein Gebet. Wenn du heute den Entschluss triffst, Christus in dein Leben einzuladen, dann unterschreibe. Ich habe unterschrieben. Danach, ihr Lieben, erzählte ich all meinen Freunden, die ich so hatte damals, von Jesus. Ich sagte, ich habe diesen Christus gefunden. Er ist mir begegnet. Kommt und seht, ob er nicht auch für euch Wasser des Lebens hat. Die allermeisten hatten damals kein Interesse. Ein guter Freund von mir hörte es sich an. Er hörte es sich noch einmal an. Und ich erklärte ihn, wie er Jesus in sein Leben einladen kann. Und dann passierte etwas Wunderbares. Er selbst war noch nicht so weit. Ich weiß auch nicht, ob er es in diesem Moment komplett verstand. Aber er war im Urlaub mit seiner damaligen Freundin. Die beiden waren im Urlaub an der Nordsee. Ihnen war langweilig. Und sie fanden in einem Buchladen ein christliches Buch. Der Freund von mir kaufte das Buch, las es innerhalb von 1-2 Tagen am Strand, gab es seiner Freundin und sagte, es ist ein christliches Buch, der Thomas ist auch so ähnlich drauf, lies es mal. Sie las dieses Buch am Strand, hatte es komplett durchgelesen, klappte es wieder zu und sagte zu meinem damaligen, oder heute immer noch Freund, zu ihrem damaligen Freund, sagte sie, hör mal, ich habe das Buch jetzt gelesen. Glaubst du, dass das stimmt, was da drin steht? Er selbst noch nicht gläubig, sagte zu ihr, ja, das stimmt. Sie sagte, ja, woher weißt du das? Sagte, Thomas hat es mir genauso erklärt. Sie sagte, ja, aber wir sind doch gar nicht gläubig. Sagte er zu ihr, nee, wir sind nicht gläubig. Dann sagt sie, ja, aber ich will das dann sein. Was muss ich denn tun, um das auch zu erleben? Sagte er, naja, pass auf, ich kann es dir so erklären, wie es der Thomas mir erklärt hat. Dann erklärte er ihr, wie man ein Leben mit Jesus beginnt, war selbst noch nicht gläubig. Sie sagte, na super, dann mache ich das jetzt. Dann ging sie ins Nebenzimmer, kniete sich dort auf den Boden und lud Jesus in ihr Leben ein. Darauf kam sie wieder raus aus dem Raum und sagte zu meinem Freund, hör mal, ich habe jetzt Jesus in mein Leben eingeladen, was soll ich denn jetzt tun? Er sagte, ich habe keine Ahnung, müssen wir Thomas anrufen. Es war Samstagnachmittag, ich war gerade beim Staubsaugen, ich erinnere mich noch, als wenn es gestern wäre, war beim Staubsaugen, klingelte mein Telefon, ist mein Freund dran und sagt, hier, hör mal, wir haben eine Frage, im Hintergrund lief die Sportschau, weiß ich noch wie heute. Er sagt, wir haben eine Frage, die Michaela, die hat gerade den Jesus in ihr Leben eingeladen. Was soll man denn jetzt tun? Ich dachte, er will mich veräppeln, ne? Aber die Michaela, also ist nicht der echte Name, hatte damals Jesus wirklich in ihr Leben eingeladen. Und er ist gekommen. Und sie hat ihn empfangen. Und sie ist seitdem gläubig. Und ihr Freund, jetzt Mann, kam kurz darauf auch zum Glauben. Und dann kam der erste Sohn und das erste Kind zum Glauben und dann die ganze Familie. Einer ihrer Kinder studiert jetzt Theologie und will selbst auch Pastor werden. Alles nur, weil ich irgendwann mal ein bisschen was beim Pizzaessen von Jesus erzählt habe. Und weil irgendwann jemand mir vorher ein bisschen was von Jesus erzählt hat. Wow. In dir und mir darf eine Quelle lebendigen Wassers hervorsprudeln. Und du und ich, wir wissen gar nicht, was Gott daraus alles Wunderbares tun wird. Amen. Komm, lass uns mal aufstehen. Ich möchte zum Abschluss nur noch beten. Puh. Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir in all diesen Zeiten, die um uns herum toben und Ängste und Sorgen, wir dürfen auf dich schauen, Jesus. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Du hast das lebendige Wasser für uns, das unser Leben satt machen kann. Du rufst uns zu, hey, ihr müsst nicht aus diesen Quellen trinken, die euer Leben nicht halten. Ihr dürft zu mir kommen. Ich habe lebendiges Wasser. Ewiges Leben. Und dieses lebendige Wasser darf in dir eine Quelle werden. Und ich bete jetzt, Herr, dass du uns alle ganz neu ermutigst. Neu ermutigst, uns erfüllen zu lassen von deinem Wasser. Aber auch neu ermutigst, Freudenbotschafter zu werden. An deiner Stelle. Ich möchte es zusprechen und dich wirklich damit segnen in Jesu Namen, dass du alles hast, was du brauchst. Du darfst es weitergeben. Es wird nicht weniger, wenn du es weitergibst. Es wird mehr werden, weil die Quelle wird umso kräftiger sprudeln, wenn du gibst. Halt nicht zurück. Hab keine Angst. Sei mutig und stark. Und Gott, der Lebendige, ist mit dir jeden einzelnen Tag. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen.